ARD.
Moin, willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Maike Nielsen und diese Nachricht hier, die passt so richtig zum verregneten Mittwoch. Die ICE-Strecke zwischen Hamburg und Berlin, die sollte ja eigentlich bis Ende April fertig saniert sein. Jetzt dauert es bis Mitte Juni, hat die Bahn heute verkündet. Na toll, haben viele von euch gesagt, die wir gefragt haben. Zum Beispiel diese Pendlerin hier.
Ja, es nervt mich schon. Ich fahre ja ungefähr dreimal die Woche mit der Bahn und ich frage mich, warum das nicht schneller geht mit den ganzen Reparaturen.
Ja, Grund war der lange Frost in diesem Winter. Aber ich verstehe die Pendlerin so gut, dass sie genervt ist. Ich bin in den vergangenen Jahren auch viel mit der Bahn gependelt. Ja, und die starken Nerven, die man dafür braucht, die hat man eben manchmal nicht. Umso bewundernswerter finde ich die Haltung von diesen Pendlern hier.
Ich dachte anfangs immer so aufregen, aber mittlerweile habe ich schon so viel mit der Deutschen Bahn auch mitgemacht, dass ich mir sage, es bringt nichts mehr, einfach entspannen und dann lieber was Positives rausziehen. Also sagen, komm, da habe ich jetzt noch ein bisschen mehr Zeit für noch einen Kaffee oder ich lese jetzt doch noch mal ein Buch.
Ich rechne mittlerweile mit einem großen Puffer ein und fahre auch meistens einen Tag früher.
Man ist es langsam gewohnt und mittlerweile stört es ja nicht mehr.
Ja, ich glaube, da kann ich mir nur eine Scheibe von abschneiden, von dieser Gelassenheit. Mal sehen, ob das klappt, wenn wir euch gleich erzählen, was heute in Hamburg los war. Bei einem Thema fällt es mir schon mal schwer, ruhig zu bleiben. Stellt euch vor, ihr habt für Erdbebenopfer in der Türkei gesammelt und dann stellt sich heraus, das Geld fließt an den Islamischen Staat. Ist genauso passiert und die Männer, die das Geld gesammelt haben, sind heute verurteilt worden. Da reden wir gleich drüber. Wir berichten ja auch immer wieder darüber, warum viele Gerichtsverfahren so lange dauern. Heute haben wir eine Antwort anhand eines Fallbeispiels. Und wir wissen seit heute, wie teuer es wird, sollte Hamburg die Olympischen Spiele ausrichten. Heute ist der 11. März.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Noch 2,5 Monate, dann habt ihr die Wahl. Dann könnt ihr in einem Referendum entscheiden, ob Hamburg offiziell am Bewerbungsverfahren für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 teilnehmen soll. Und für alle, die sich fragen, was der Spaß denn überhaupt kosten soll, gibt's jetzt eine Antwort, denn die Stadt hat heute ihr Finanzkonzept für die Olympischen Sommerspiele vorgestellt. Und da hat Jörg Narowska ganz genau hingehört. Wie viel wird's denn werden, Jörg?
Ja, da muss man unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Kostenblöcken. Wenn wir mal nur auf das schauen, was die Olympischen Spiele in der Durchführung kosten würden, und das ist ja der größte Block, den es da gibt, dann sind das 4,8 Milliarden Euro. Das klingt nach sehr, sehr viel, aber auf der anderen Seite muss man die Einnahmen dagegen rechnen. Das hat die Stadt auch gemacht und der DOSB hat das gemacht. Das ist von Wirtschaftsprüfern dann alles nochmal genau nachgerechnet worden. Das ist also eine seriöse Rechnung, die da vorgelegt worden ist. Und da steht drin, Einnahmen 4,9 Milliarden Euro, die man dann dagegen rechnet und dann kommt man auf ein Plus von 100 Millionen Euro. Das ist im Übrigen ähnlich wie auch in Paris 2024 schon. Das ist also gar keine so große Überraschung tatsächlich. Aber am Ende tatsächlich kommt dabei raus, in diesem Block Durchführung der Olympischen Spiele würde Hamburg einen Gewinn machen.
Und in dem anderen Block, was wäre das?
Der andere Block, das sind die Investitionskosten. Da kann man sagen, naja, das sind ja auch Olympiakosten. Auf der einen Seite schon, weil das durch Olympische Spiele ausgelöst wird. Auf der anderen Seite sind das all die Dinge, die dann aber nach den Olympischen Spielen bleiben, die einen Mehrwert für die Menschen in der Stadt haben. Das ist zum Beispiel ein ausgebauter öffentlicher Nahverkehr. Das ist zum Beispiel mehr Stadtgrün. Das ist zum Beispiel mehr Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung, für alte Menschen, für Eltern mit Kinderwagen, für alle, die darauf angewiesen sind. Und diese Kosten insgesamt hat Hamburg auch berechnet. Da kommt man auf eine Summe von 1,3 Milliarden Euro. Die würde man verteilen, diese Investitionen, über die nächsten 10, 15 Jahre. Dann wären das so ungefähr 100 Millionen Euro pro Jahr, sagt der Finanzsenator. Das kann Hamburg sich auf jeden Fall leisten. Und alle hätten was davon. Auf der anderen Seite, ohne Olympische Spiele hätten wir den Zeitdruck in Anführungsstrichen nicht, dass wir fertig werden müssen bis wahrscheinlich 2040. Man hätte die Energie nicht. Wahrscheinlich würde dann alles viel, viel länger dauern. Vielleicht würde es gar nicht funktionieren mit Olympia. Deswegen mit reingerechnet 1,3 Milliarden Investitionskosten für die Menschen in der Stadt obendrauf.
Aber erstmal muss die Stadt 4,8 Milliarden Euro ausgeben, sagst du?
Naja, ja. Das Geld kriegt man ja wieder und das kriegt man auch durch Zuschüsse vom IOC schon vorab gestreckt. Also das sind alles Gelder. Am Ende zahlt die Stadt für diese 4,8 Millionen keinen Cent.
Was wird denn eigentlich passieren, wenn Hamburg jetzt dagegen stimmt?
Beim Referendum gibt es ja nur die zwei Möglichkeiten, entweder ja, ich will Olympische Spiele in Hamburg oder nein, ich will sie nicht. Dann ist das in erster Linie natürlich auch erstmal die Frage, kommen Olympische Spiele, wird Hamburg der deutsche Kandidat, ja oder nein? Aber das reicht weit darüber hinaus, sagt zum Beispiel auch der Finanzsenator, sagt auch der Bürgermeister, sagt der Sportsenator, denn Es gibt ja auch noch weitere Projekte, bei denen Hamburg angewiesen ist auf Geld aus Berlin, auf Geld von der Bundesregierung. Das ist zum Beispiel die S6, das ist die U-Bahn-Linie 5. Das sind so Dinge wie Kühlbrandquerung, das ist Hauptbahnhofmodernisierung und Ausbau. Das hat mit Olympia erstmal gar nichts zu tun, aber das Argument der Stadt lautet, die Stadt, die Olympiakandidat wird, die muss natürlich dann auch nach außen strahlen, die muss funktionieren und deswegen wird die Stadt, die es wird, dann natürlich auch viel Geld vom Bund bekommen und alle anderen rutschen in der Priorität weiter nach hinten. Heißt, wird nicht Hamburg, sondern München Olympiastadt. Ja, wo geht das Geld dann hin? Dann geht's nach München. Dann werden wir in Hamburg sehr lange auf sehr viel Geld warten müssen.
Okay, ja, danke für diese Einordnung, Jörg. Wer in irgendeiner Form vor Gericht erscheinen muss, sei es als Zeuge oder Nebenklägerin oder auch als Chefin, der weiß, das kann sich ziehen. Denn Gerichtsverfahren in Hamburg dauern mitunter ganz schön lang. Mein Kollege Heiko Sander hat am Beispiel eines Mordprozesses mal versucht nachzuvollziehen, warum die Verfahren so lang dauern und ist dabei zu einem Ergebnis gekommen, das mich überrascht hat. Aber erstmal Heiko, worum ging es denn bei dem Mordprozess?
Ja, das war im Jahr 2023 vor einer Shisha-Bar in Sasel. Da ist ein junger Mann, 24 Jahre alt, mit 7 Schüssen regelrecht hingerichtet worden. Und da ist jemand angeklagt worden dafür, der mit dem wohl in Streit geraten war, beziehungsweise sein Bruder. Und man wollte das irgendwie klären und am Schluss soll er ihn erschossen haben.
Und wo genau hat es denn jetzt gehakt, dass der Prozess so lange gedauert hat?
Also Staatsanwaltschaft und auch wohl das Gericht und auch die Nebenklage gehen von einer ziemlich eindeutigen Spurenlage und auch Zeugenaussagen aus und sagen, das Verfahren sei sehr eindeutig. Die Verteidigung sieht das ganz anders und sagt, hier habe die mutmaßlich die Familie des Opfers dem Zeugen Geld dafür geboten, dass er jetzt irgendwie eine Aussage macht. Und das Gericht sagt, das ist alles Hanebüchen, das ist alles absurd, es hat sich nichts bewahrheitet, es gäbe keine triftigen Anhaltspunkte dafür. Aber der Verteidiger hat nicht locker gelassen, hat Anträge über Anträge gestellt, 18 Befangenheitsanträge, dann Dutzende Beweisanträge und er hat auch den Hauptbelastungszeugen allein an 16 Tagen dann in die Mangel genommen, also befragt, verhört sozusagen. Das waren jetzt nicht komplette Tage, manchmal waren es auch nur 2-3 Stunden. Er sagt, er sei immer wieder unterbrochen worden. Aber das Gericht hat irgendwann gesagt, es ist einfach hier ein missbräuchliches Nutzen der Verteidigungsrechte. Wir entziehen jetzt das Wort. Hat aber lange gedauert, weil man natürlich sehr vorsichtig ist, ob man Verteidigerrechte beschneiden kann.
Missbräuchlich ist ja auch schon ein schwerer Vorwurf. Was sagt der Verteidiger denn dazu?
Ja, der weist im Grunde genommen alle Vorwürfe zurück, obwohl er ja von der Nebenklage der Staatsanwaltschaft und dem Gericht etwas ganz anderes gespiegelt bekommt. Er sagt, er sieht diese Situation ganz anders, die Beweislage sei nicht so eindeutig. Da sagt die Nebenklage dazu, das ist absurd, das ist nicht wirklich sachgerecht gewesen, sagt auch die Staatsanwaltschaft. Und die Nebenklage hat das ganz deutlich formuliert, wie auch das Gericht. Es ging hier darum, das Gericht aufs Glatteis zu führen, um irgendwelche Fehler, das Gericht zu Fehlern zu verleiten, damit man irgendwie in der Revision dann was rügen kann. Es ging dem Verteidiger, so sagen es Staatsanwaltschaft, Gericht und auch Nebenklage, nicht mehr um eine Sachaufklärung.
Und würdest du sagen, dass dieser Fall exemplarisch ist für andere Fälle?
Also man kann hieran sehen, wie eine Konfliktverteidigung, so redet man ja, da spricht man ja darüber, dazu führen kann, dass Prozesse sich sehr, sehr stark verlängern. Und es wird immer wieder über ein missbräuchliches Verwenden der Verteidigerrechte gesprochen. Es wird auch immer wieder diskutiert darüber, Verteidigerrechte einzuschränken. Und das ist halt eben das, was auch viele Anwältinnen und Anwälte fürchten, dass es irgendwann zu tatsächlich gesetzlichen Regelungen kommt, dass Verteidigungsrechte eingeschränkt werden, dass Beweisanträge abgekürzt werden, wenn halt das immer wieder genutzt wird. Und wir sehen es zum Beispiel im Blockprozess, wo auch ein juristisches Hickhack dazu führt, dass es immer länger dauert. Wir mittlerweile, glaube ich, bei fast 40 Tagen sind. Kein Ende ist absehbar. Und an diesem Mordprozess sieht man es auch ganz exemplarisch. 85 Verhandlungstage. Es waren geplant 15 Tage. Und vor allen Dingen, das bringt das Rechtssystem an die Grenze, weil ja auch zum Beispiel die ehrenamtlichen Schöffen quasi anderthalb Jahre ihres Lebens aus ihrem normalen Leben herausgerissen sind, an manchmal 2 Tagen in der Woche immer da im Gericht sitzen. Das müssen dann deren Arbeitgeber mitmachen, auch deren privates Umfeld muss das mitmachen. Der Richter hat denen gedankt, dass da keiner krank geworden ist und sagt, er hofft, dass der Bundesgerichtshof in der Revision Hinweise darauf gibt, wie man ein solches Verfahren in den Griff bekommen kann.
Was können die Gerichte denn tun, um die Verfahren zu beschleunigen?
Ja, also die Rechtsanwaltskammer, die Hanseatische und auch der Nebenklageanwalt hat gesagt, der Richter hätte das früher stoppen müssen und können, wenn er hätte mutiger sein müssen. Aber auf der anderen Seite, wenn man etwas stoppt, dann muss man es wieder begründen. Dann sitzt man da wieder dutzende Seiten, das zu begründen, hat dann doch wieder ganz viel Zeit verbraucht. Deswegen lassen die Gerichte häufig viel laufen, lassen den Verteidigern viel durchgehen. Und manchmal geht diese Strategie, dass man sich so als enfant terrible da irgendwie darstellt und sagt, ich versuche hier ganz viel Ärger zu machen. Und wenn die dann mal wieder keinen Ärger machen, dann ist man ganz froh und dann gesteht man ihm etwas zu, was man ihm vielleicht sonst nicht zugestanden hätte. Das ist so ein bisschen die Strategie bei der Konfliktverteidigung.
Ja, danke Heiko, interessant. Beim folgenden Fall ging das Verfahren aber vergleichsweise schnell, also für einen Terrorprozess zumindest. Im vergangenen Jahr im Mai ging der Prozess los. 4 Männer waren angeklagt. Sie sollen Spenden für die Terrormiliz Islamischer Staat gesammelt haben. Heute nun ist das Urteil am Hanseatischen Oberlandesgericht gefallen und es gibt hohe Strafen für die 4. Elke Spanner, unsere Gerichtsreporterin, die müssen jetzt ins Gefängnis, ne?
Die sind schon in Untersuchungshaft und müssen jetzt ins Gefängnis und das Ganze wirklich für viele Jahre. Also die Mindeststrafe, die heute verhängt wurde, war 4 Jahre, 9 Monate. Ein anderer hat bekommen 7,5 Jahre und ein Angeklagter, da kam noch so eine andere Vorstrafe mit rein, der muss für 8,5 Jahre ins Gefängnis. Das sind wirklich sehr lange Gefängnisstrafen.
Was haben die 4 denn genau gemacht?
Ja, die haben Geld gesammelt für den sogenannten Islamischen Staat. Das haben sie hauptsächlich im Internet gemacht, über sogenannte soziale Medien oder über den Messenger-Dienst Telegram. Und da haben sie halt Geld eingeworben. Das Ganze war so ganz harmlos nach außen dargestellt. Wenn sie dann Geld transferiert haben, wurde immer gesagt, das sei für Erdbebenopfer in der Türkei oder für humanitäre Zwecke und so. Aber tatsächlich hat der OLG-Senat jetzt gesagt nach dem Prozess, nein, das Geld ging zum IS. Und hauptsächlich wollten sie wohl Frauen des IS unterstützen, die in diesen kurdischen Gefangenenlagern da im ja überwiegend Nordirak irgendwie inhaftiert waren. Es ist so, dass wohl 2 Frauen da freigekauft wurden. Andere sollen damit unterstützt worden sein mit dem Geld. Und es ist wohl aber auch noch explizit ein IS-Kämpfer unterstützt worden mit dem Geld. Also jemand, der mit der Waffe in der Hand für diese Terrormiliz gearbeitet hat. Und die sollen eben hier, die 4 Angeklagten von Deutschland aus, das Geld eingeworben und dann über dieses Hawala-Banking heißt es, das ist so ein Special-System, dann da in den Nahen Osten transferiert haben.
Ich muss jetzt einmal nachfragen, weil ich das selber nicht so richtig verstehe. Wenn Sie jetzt nur in Anführungsstrichen Geld gesammelt haben, inwiefern haben Sie sich dann da strafbar gemacht?
Weil sie es eben für eine Vereinigung gemacht haben, die dann wiederum den IS unterstützt hat. Ne, all das Geld sammeln an sich erstmal, auch gerade wenn es für humanitäre Zwecke gewesen wäre, natürlich harmlos. Aber hier ging das Geld ja an eine Terrororganisation. Das ist ja beim IS unbestritten. Die Konstruktion ist jetzt in dem Fall aber so, die sind jetzt nicht verurteilt worden wegen Mitgliedschaft explizit im IS, sondern wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Das war so eine Vereinigung, die wohl international agiert hat, so ein Netzwerk, was explizit nur das Geld gesammelt hat, aber das halt wiederum für den IS. Und deswegen ist es strafbar. Und das ist so eine Konstruktion, das kennt man auch aus anderen politischen Zusammenhängen. Zum Beispiel sind in den vergangenen Jahrzehnten sehr viele Kurdinnen und Kurden wegen Mitgliedschaft in der PKK zum Beispiel verurteilt worden oder Unterstützung der PKK, die auch nur mit einer Spendendose in der Fußgängerzone gestanden haben, wo man auch sagt, was hat denn das jetzt mit dem Kampf der PKK dann da in Kurdistan zu tun? Da hat man aber gesagt, ja, aber sie sind über das, was sie machen, über die Unterstützungsleistung, sind sie dieser Organisation zuzurechnen und deswegen sind sie zu bestrafen. Diese ganzen Gesetze, die stammen übrigens aus der Zeit der RAF-Verfolgung. Ach. Damals wurde das alles eingeführt, zumindest in Bezug auf diese terroristischen Vereinigungen. Da hat man halt gesagt, wer zum Beispiel auch schon damals Informationsveranstaltungen für die RAF gemacht hat oder eben auch sowas wie Geld gesammelt hätte, muss da nicht selber im Untergrund sein, aber wird dann als Unterstützer, Unterstützerin der Organisation zugerechnet. Hier, wie gesagt, ist es die kriminelle Vereinigung, aber diese kriminelle Vereinigung hat eben die Terrororganisation unterstützt. Und deswegen diese wirklich sehr hohen Gefängnisstrafen.
Finde ich jetzt echt interessant, also dass ein Gesetz, das ursprünglich mal dafür gemacht war, RAF-Terroristen und Terroristinnen hinter Gitter zu bringen, jetzt auch auf IS-Unterstützer angewendet werden kann. Danke für diesen Einblick, Elke Spanner.
Sehr gern.
Und wenn diese Folge online gegangen ist, entscheidet sich, ob die Uni Hamburg weiter Exzellenz-Uni bleibt. Sie ist es ja seit 2019 und will es natürlich auch weiterhin bleiben. Nicht nur, weil es gut klingt, sondern weil die Uni dann auch wieder viel Geld bekommen würde. Seit sie Exzellenz-Uni ist, hat sie 77 Millionen Euro erhalten. Und weil der Wissenschaftsrat alle 7 Jahre entscheidet, welche 10 Universitäten den Titel erhalten dürfen, sind natürlich heute alle gespannt, wie die Entscheidung ausfällt. Wir schreiben euch das Ergebnis in die NDR Hamburg App und wir sprechen auch in der Folge morgen darüber. So, und ich überlege jetzt, ob ich bei diesem Wetter heute Abend mal wieder ins Kino gehe. Zum Beispiel in eines der Top 100 Kinos der Welt. Das gibt's nämlich bei uns in der Stadt. Es ist das Abaton. Das britische Time Out Magazin hat die Bestenliste herausgebracht. Und das Abaton Kino ist auf Platz 76 gelandet. Als Begründung schreibt das Magazin unter anderem, dass das Kino eine wichtige Rolle in der deutschen Filmgeschichte gespielt hat. Ja, und vor allem ist es ein richtig gemütliches, cooles Programmkino, finde ich. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen schönen Abend. Und wenn ihr nach Berlin pendeln müsst, denkt dran, Gelassenheit. Es kann nur besser werden auf der Strecke. Spätestens, wenn die Arbeiten Mitte Juni beendet sind. Bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.